Nächster Punkt, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade in Fahrt. Am Wochenende gab es Soli-Demonstrationen für Daniela Klette. Mhm. Die Frau hat Sprengstoff, eine Panzerfaust, eine Wumme, Munition, Geld und Gold zu Hause. Ob das jetzt nostalgische Memorabilia sind, um an die guten alten Tage zu erinnern, oder ob vielleicht nochmal eine vierte Generation damit ausgerüstet werden soll, man weiß es nicht. Wofür zum Teufel wird da eigentlich Solidarität demonstriert? Für das Töten von Menschen? Für Sprengstoffanschläge? Ich verstehe diese Kreuzberger Linke überhaupt nicht. Wo ist da Soli? Mit was für wen?
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse, Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Quos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Willkommen in einer neuen Mutmach-Woche. Willkommen in einer neuen Montagsfolge des Mutmach-Podcastes. Hier ist Paul Schumacher und gemeinsam mit meinem Vater Hajo Schumacher und meiner Mutter Susanne Schumacher produzieren wir diesen Podcast für die Funke Mediengruppe, in dem es sich ja meistens um das Thema Mutmachen dreht. Und genau da möchte ich beim Einstieg in diese Folge bleiben, beim Thema Mut machen, denn die letzten 2 Monate habe ich hier alleine im Podcast-Studio gesessen und man hört es am Tippen. Wir sind immer noch digital miteinander verbunden für diese Folge. Mein Vater sitzt immer noch in Südamerika, aber diese 2 Monate haben mir total viel Zeit gegeben, hier nicht nur auf die zahllosen Bücherrücken zu starren, die sich so in diesem Podcast-Studio befinden.
Übrigens, man kann die rausziehen, also diese Papier-Kasteln quasi. Und dann drin rumblättern.
Ich dachte, das wären alles nur so Audio-Diffuser. Ich dachte, das wäre einfach nur, damit der Sound hier drin so super
Erzähl.
Ist. Nein, aber beim Sinieren und beim Starren auf Bücherrücken ist mir einfach klar geworden, wie schön dieser Podcast als Feedback-Loop für mich funktioniert. Und das meine ich dahingehend, dass ich in diese Rolle so selbstverständlich reingerutscht bin. Und beim Nachdenken darüber, was dieser Podcast eigentlich ist und was er inzwischen für mich und auch in meiner Kommunikation mit euch für mich bedeutet, kann ich einfach nur ein riesiges, riesiges Danke an alle Hörer, Begleiter, Unterstützer, an alle Mutmacher da draußen raussenden. Danke, danke. Ich realisiere häufig gar nicht, mit welcher Selbstverständlichkeit wir das hier alles abfeuern. Ich bin super dankbar für euren Zuspruch, für eure Meinungen und Kommentare, die ihr teilt und für eure Aufmerksamkeit. Und ich weiß gar nicht, warum das jetzt so aus mir rauskam, aber ich wollte das einfach mal loswerden. Wie nach diesen 2 Monaten, die wir uns ja jetzt eigentlich über eure Workation unterhalten und ihr uns immer pro Woche mit dem Kettensägen-Tango und damit Neuigkeiten über eure Beziehung versorgt.
Ja, und über Beziehung zu anderen. Du hast mir jetzt mit deinem emotionalen Intro eigentlich meinen total lustigen Einstieg ein bisschen schwieriger gemacht. Ich wollte anfangen mit den Worten I'm young and handsome. Ich bin ja kurz vor meinem 60. Geburtstag und dieses I'm young and handsome hat doch tatsächlich Joe Biden am vergangenen Wochenende zum Besten gegeben, ich habe keine Ahnung, was jetzt genau die Strategie ist der Demokraten, um mit diesem ja doch wirklich über allem so lastenden Thema der alte Sack damit umzugehen. Mhm. Ja, und Trump macht ja die ganze Zeit auch irgendwelche Faxen, die ihn als Superjugendlicher ausweisen sollen, ob die das versuchen zu ironisieren, so Statler und Waldorf mäßig, dass das irgendwie so lustig sein soll. Ich finde es ein ernstes Thema. Ich würde mich jetzt mit 60 schon kaum mehr als regierungsfähig, also regierensfähig betrachten. Mit 80 garantiert nicht. Dazu fiel mir nur ein, in Berlin hat ein 83-Jähriger einfach mal die Radspur übersehen und auch die Geschwindigkeit nicht richtig angepasst und mal eben eine Mutter mit Kind getötet. Also ich will jetzt hier keinen Generationenrassismus verbreiten, aber ich glaube, Menschen über 80 sind nicht mehr ganz so im Vollbesitz ihrer Möglichkeiten. Und I'm Young and Handsome war halt die ironisierende Art von Joe Biden, mit seinem Alter zu spielen. Aber da du jetzt mit dieser jugendlichen Bekennerhaftigkeit deine Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht hast, müssen wir irgendwie anders anfangen. Mein Sohn, der Frühling ist ausgebrochen in Berlin. Was macht das mit dir? Spürst du Hormone?
Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite so ein bisschen Schiss, weil es wird über unser Berufsbild den Gärtner gesagt, dass man die erfahrenen und langjährigen Gärtner darin erkennt, dass ihnen das halbe Ohr fehlt. Und das hat mit dem Hautkrebs zu tun, den man aufgrund von ständigem Sonnenbrand auf den Ohren dann davonträgt. Und wenn ich mir dann angucke, dass wir nicht nur Rekordtemperaturen in den Weltmeeren im Februar gemessen haben, sondern sich auch Personen des öffentlichen Lebens wie Deutschlands liebster Leichenfledderer Dr. Marc Benecke hinstellen und sagen, es deutet irgendwie alles darauf hin, dass wir einen absoluten Rekordsommer haben werden, bin ich so ein bisschen auf der Hut. Also es grünt alles sehr schön, es sieht momentan alles sehr satt aus. Das Helmholtz-Institut hat in den vergangenen Wochen auch so ein bisschen Entwarnung gegeben, ne? Der Boden sei jetzt wieder durch den sehr regnerischen Herbst und Winter und auch das verregnete Frühjahr wieder schön mit Wasser gesättigt worden. Inwieweit das Ganze jetzt das Grundwasser zum Beispiel mal wieder angehoben hat oder so, da habe ich jetzt keine Informationen drüber. Generell finde ich den Frühling aber einfach eine unglaublich schöne Jahreszeit. Wenn auf den Wiesen die ganzen kleinen Tulpen und generell irgendwie Zwiebelpflanzen so wie Krokusse ihre ersten kleinen Köpfchen durch den Rasenteppich stecken, dann ist das einfach herrlich.
Sag mal, wo wir gerade von halben Ohren sprechen, ne, komme ich ja direkt auf Mike Tyson, ja, den ich wahnsinnig gerne auf Instagram höre, weil der sowas Yoda-mäßiges hat, so eine große Lebensweisheit. Mike Tyson steigt jetzt nochmal in den Ring mit, ich habe keine Ahnung, auch um die 60 und kämpft gegen einen jungen Mann, der heißt Jake Paul.
Ja.
Also zufälligerweise so wie du, wenn auch nur im Nachnamen. Wer ist zum Teufel Jake Paul? Ist das so ein Influencer?
Oh, also tatsächlich ist Jake Paul für die jüngere Generation eine wichtige Figur, weil der das Internet beherrscht hat, so ein paar Jahre lang. Zumindest irgendwie auf so eine seltsame, sehr amerikanische, sehr Disney-hafte Art und Weise. Also es ging immer darum, irgendwie zu entertainen. Es ging immer darum, Spaß zu haben und irgendwie positiv zu sein. Und hintenrum wurde aber auch immer wieder klar, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht, denn dass da viele Leute um viel Geld betrogen wurden. Es ging auch zum Beispiel darum, dass man jetzt irgendwie mit in dieses NFT, also Non-Fungible Tokens, ne, digital Kryptowährung mit einsteigt. Tausende Leute haben da ihr Geld drin verloren. Und die Paul Brothers, so heißen die tatsächlich, Jake und Logan Paul, die haben das so ein bisschen kultiviert, dass jetzt ja YouTuber, Influencer gemeinsam in den Ring steigen und das verkauft richtig, richtig gut.
Mhm. Aber ich meine, warum steigt der gegen Mike Tyson in den Ring? Ich hab mal so ein Trainingsvideo von Mike Tyson gesehen, also der haut immer noch so einen Sandsack zu Klump. Also du holst ja einfach nur garantiert eine gebrochene Nase und eine sehr, sehr heftige Gehirnerschütterung.
Also ich weiß, dass Logan Paul, der ältere von beiden Brüdern, auf jeden Fall einen Podcast hat. Und da war Mike Tyson meiner Meinung nach mal zu Gast. Und ich denke, das wird dann einfach so ein Ding gewesen sein. Und Mike will sich natürlich auch nicht den Käse vom Brötchen ziehen lassen. So. Und insofern finde ich das auch sehr lustig. Und ich stimme dir total zu, wenn man die Kämpfe von Mike Tyson sieht und ihn jetzt reden hört, dann ist das, habe ich das Gefühl, sieht man diese Entwicklung. Also was aus diesem Menschen tatsächlich geworden ist nach einer aktiven Karriere, wo er unangefochten für eine Zeit lang einfach Dynamite Mike Tyson war. Iron Mike, der irgendwie jedes Mal noch härter und noch gemeiner zurückkam.
Und im Knast war er auch noch, ne? Da hat er diese brutalen Tattoos im Gesicht und so, weil er hat eine große, große Sanftheit. Also was mich an Mike Tyson fasziniert, ist dieses, wie er sagt, ey, ich kann das nicht mehr jetzt in den Ring steigen, einen anderen Menschen hassen und ihn vernichten wollen und so, das kriege ich alles nicht mehr hin. Aber gut, dann mal gucken, ob er mit Jake Paul pfleglich umgeht. Mein Lieber, wir haben letzte Woche über die Spionage der Russen bei dieser Taurus-Besprechung der deutschen Generäle geredet Und es hat keinerlei Konsequenzen gegeben. Also man kann offenbar jedes Sicherheitsloch der Bundeswehr einfach ausnutzen, ohne dass beim militärischen Abschirmdienst oder sonst irgendwo irgendwer Angst haben muss, dass es, naja, zu Folgen führt. Mich hat das total irritiert. Ich habe mich ja noch weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, mal gucken, wie lange diese MAD-Chefin überhaupt noch zu halten ist. Und es war überhaupt kein Thema in Deutschland. Oder habe ich da was überhört?
Ich glaube, es gibt einfach kein System, welches nicht unknackbar ist.
WebEx, wovor schon Experten seit Jahren gewarnt haben, das einzusetzen, dass das für solche hochrangigen Gespräche eingesetzt wird. Das muss irgendjemand erlaubt oder verfügt oder wie auch immer zugelassen haben. Ja, da gibt es Verantwortungen für das Nutzen solcher Systeme. Bei solch sensiblen Geschichten wie dieser Taurus-Nummer. Da gibt es Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und da hat jemand offenbar seine Geheimhaltungsverantwortlichkeit, also die Verantwortlichkeit dafür, Systeme zu nutzen, die einigermaßen abhörsicher sind, die man nicht in einem Hotelzimmer in Singapur mal eben mit so einem Hörrohr wahrscheinlich an der Tür abhören kann. Dafür muss er Verantwortlichkeiten geben und das nervt mich kolossal. Weißt du, wir regen uns über jeden Scheiß auf und alles wird skandalisiert und das ist für mich ein völlig normales demokratisches Vorgehen. Da hat jemand seinen Job nicht ordentlich gemacht. Da gibt es ja einen Rücktritt oder eine Degradierung. Und das ist dann die Chance, es neu und besser zu machen. Ich finde auch Rücktritte gar nicht weiter schlimm. Wir kennen das von Gregor Gysi, wir kennen das von Cem Özdemir und so weiter und so fort. Es gibt dann auch nach einer gewissen Abklingzeit die Chance zurückzukehren. Auch kein Problem. Aber trotzdem, wenn so eine Riesenpanne, über die sich wirklich die ganze Welt entweder aufregt oder amüsiert, ja, wenn die passiert und es hat überhaupt keine Folgen. Für mich ist das Führungsschwäche. Und zwar bei Pistorius und bei Scholz.
Ich finde das spannend.
Gut, my lousy pennies.
Weil für mich ist das so ein bisschen so eine Fußballmentalität. Ne? Also wenn halt irgendwas in der Mannschaft nicht funktioniert, weil auch zum Beispiel irgendein hoher General gesagt hat, ja hier komm, lass doch mal eben kurz hier halbe Stunde und so, das wird schon irgendwie keiner. Dann finde ich das irgendwie falsch, da jetzt jemanden zu suchen, der unbedingt verantwortlich sein muss dafür. So eine Scapegoat quasi.
Sondern ist. Nein, nicht Scapegoat, sondern der,
klar,
der
aber,
wirklich dafür zuständig ist.
Aber
irgendjemand muss das entschieden haben mit diesem scheiß WebEx.
Genau, aber wenn ich jetzt mal weiterdenke und ich mir jetzt angucke, dass das Ganze auch so medial nicht weiter aufbereitet wurde, werde ich das Gefühl nicht los, dass vielleicht da Leuten in einer Führungsriege ein Fehler unterlaufen ist, der so nicht hätte passieren dürfen und den hat man sich eingestanden, ja, und jetzt versucht man da halt so Gras über die Sache wachsen zu lassen.
Ganz genau.
Ohne personelle Konsequenzen.
Aber da sind wir beim nächsten Punkt, was mich auch kolossal aufgeregt hat hier aus der Ferne. Bauern kippen nachts irgendwelchen Dung oder Mist oder sonst irgendwas auf Straßen, ja? Und Menschen heizen da im Dunkeln volle Pulle rein. Das ist kein Spaß mehr, das ist kein Protest mehr, sondern das ist, naja, fahrlässige Tötung ist vielleicht ein bisschen viel, aber zumindest mal das Billigende in Kauf nehmen von schweren Unfällen. Was die Bauern da machen. Wir haben uns völlig zu Recht über die bekloppten Klimakleber aufgeregt. Die haben jetzt auch kapiert, dass es keine gute Idee war. Wo sind jetzt eigentlich die deutschlandweiten Proteste auch medial, dass diese Bauern ganz offenbar nicht nur so ein paar Einzelfälle sind, die da durchdrehen, sondern dass es offenbar eine ganze Reihe von denen gibt. Das, was die tun, ist einfach grob kriminell. Wo ist da die Konsequenz? Geht mir tierisch auf den Puffer, dass das jetzt auch so, ach ja, komm, weggeatmet, ne? Sind die Bauern mit den jungen Linken, wenn die sich auf die Straße kleben, die darf man schon mal umfahren, aber die Bauern, die haben ja immer recht, weil die ernähren uns hier. Nervt mich kolossal. Nächster Punkt, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade in Fahrt. Am Wochenende gab es Soli-Demonstrationen für Daniela Klette. Mhm. Die Frau hat Sprengstoff, eine Panzerfaust, eine Wumme, Munition, Geld und Gold zu Hause, ob das jetzt nostalgische Memorabilia sind, um an die guten alten Tage zu erinnern oder ob vielleicht nochmal eine vierte Generation damit ausgerüstet werden soll, man weiß es nicht. Wofür zum Teufel wird da eigentlich Solidarität demonstriert? Für das Töten von Menschen? Für Sprengstoffanschläge? Ich verstehe diese Kreuzberger Linke überhaupt nicht. Wo ist da Soli? Mit was für wen?
Das finde ich tatsächlich
fürs Töten
eine interessante Frage, weil ich genau da ankomme, wo ich auch beim letzten Mal rausgekommen bin, als wir über Daniela Klette geredet haben. Und zwar bei dieser Stilisierung zur Untergrundkämpferin für 30 Jahre. So zur Ikone des Widerstandes, ne, zum irgendwie, weiß ich nicht, zur Systemfeindin, zum Systemflüchtling. Und das Spannende ist ja jetzt aber, dass je mehr man herausfindet und je mehr man auch von der kleinen journalistischen Redaktion, ich glaube Andu heißen sie, die den Podcast rausgebracht haben, der quasi Daniela Klette auf die Schliche gekommen ist, je mehr stellt sich heraus, dass Daniela Klette tatsächlich, so wie die Jungs es gesagt haben in dem kurzen Beitrag, den ich gesehen habe, auch nur ein Boomer ist, der die Macht des Internets so ein bisschen unterschätzt hat. Und man halt zahllose Fotos von ihr im Internet findet, nicht nur in dem Capoeira-Verein, in dem sie in Berlin-Kreuzberg tätig war, sondern halt auch auf Facebook-Profilen und in ihrer Wohnung dann sogar analoge Fotos vom jetzigen Aussehen ihrer noch in, sagen wir mal, im Versteck verbleibenden Kollegen Staub und beim anderen Namen musst du mir einmal helfen.
Garweg.
Genau, bei ihren im Versteck bleibenden Kollegen. Und ich, also für mich, ich weiß nicht, wenn ich das Ganze so wirklich ernst nehme, ne, also Frau Klette soll ja gesagt haben, als sie von der Polizei abgeführt oder festgenommen wurde, ne, irgendwann ist es vorbei. So, aber also man kann sich ja auch wirklich Mühe geben. Und da finde ich das schon fast so ein bisschen hochnäsig, zu sagen, so hier, guck mal, ich tanze euch die ganze Zeit auf der Nase rum. So.
Ich fand es auch so eine ganz merkwürdige Form von Spießigkeit, ne? Also dieses perfekte Nachbarin und Nachhilfe geben und mit dem Hund und zum Sportverein gehen.
Also nein, so weit musst du gar nicht gehen.
Mehr Bürgerlichkeit geht doch gar nicht.
Nein, ich glaube schon, dass sie im Herzen natürlich immer noch dem treu verbunden ist, für was sie irgendwie mal angefangen hat, politisch aktiv zu werden. Das würde ich ihr, die Integrität würde ich ihr schon noch zugestehen. Wobei ich sie damit auch natürlich wieder irgendwie zur Heldin mache, so die Ungebrochene. Ne? Auf der anderen Seite möchte ich mir halt selbst aber auch nicht eingestehen, dass ich in meiner Wertevorstellung gebrochen werden kann. Ne? Das heißt, ich möchte ihr das gerne attributieren, um das für mich auch persönlich als positives Feedback zu sehen, so, ne, dass ich auch meine eigenen Dinge entgegen der Widrigkeiten vertreten kann. Nicht, dass ich irgendwie mich jetzt 30 Jahre im Untergrund verstecken will, aber einfach entgegen, sagen wir mal, anderer Meinung. Entgegen anderer Meinung haben sich die Azubis in Thüringen endlich zusammengetan und ihre Doppelprüfung gekippt. Denn für die Handwerks-Azubis in Thüringen war es lange Zeit so, dass sie zwei Prüfungen am Ende ihrer Ausbildung ablegen mussten. Eine in der Berufsschule und dann eine bei der zuständigen Handwerkskammer oder direkt bei der IHK. Damit war Thüringen ziemlich einsam, was die restlichen 15 Bundesländer noch anging, denn überall anders war es wirklich nur noch die Kammerprüfung, die ausschlaggebend war und die von den Azubis am Ende der Lehrzeit noch verlangt wurde. Und ja, es wurden genug Unterschriften gesammelt, als dass für die kommenden Jahrgänge jetzt diese Berufsschulprüfung wegfällt. Und das finde ich eine super mutmachende Geschichte direkt aus Thüringen. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja in der letzten Woche hier durch die Bundesregierung auch beschlossen wurde, dass in der Zukunft einwandernde, arbeitswillige Menschen schneller einen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt bekommen sollen.
Als der Ältere von uns beiden darf ich dich darauf hinweisen, dass dieses Vorhaben, schnellerer Zugang zum Arbeitsmarkt, unbürokratischeres Anerkennen von irgendwelchen Abschlüssen, ich würde mal sagen, seit 30 Jahren höre ich das und es hat sich relativ wenig getan seitdem, aber egal. Sag mal, mein Lieber, was glaubst du, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, wer hat sein Vermögen in den letzten 12 Jahren, also von 2012 bis 2024, am meisten vermehrt?
Oh, ich würde sagen, da ist Jeff Bezos immer noch führend.
Ja, der hatte schon 18 Milliarden in 2012 und jetzt hat er 168 Milliarden, also ungefähr verzehnfacht. Zuckerberg hatte 17 Milliarden in 2012, hat jetzt 116. Das ist, mal eben rechnen, 5, 6, so versiebenfacht ungefähr. Und jetzt kommt Elon Musk, der hatte 2012 nur 2 Milliarden und hat jetzt 245 Milliarden. Also der hat sich verhundertfacht. Und was glaubst du jetzt, wie hat sich der Mindestlohn entwickelt in den USA von 2012 bis 2024?
Da, ich würde jetzt mal nicht von einer Verhundertfachung ausgehen, tatsächlich.
Nee, der ist ungefähr gleich geblieben.
Ja, hey.
Ja. Ja. So viel einfach nur mal ganz kurz zum Thema so Besteuern von Reichen, Reichtum und so weiter. Nix gegen Reichtum, aber ey, da gibt's ein Ungleichgewicht und da kommen wir nicht drum rum. Also mein Sohn, bevor du Milliardär wirst, stell dich drauf ein, es werden dann endlich mal Steuern gezahlt.
Ja, und ich finde es ja noch absurder. Hier in Brandenburg sind ja, wenn ich jetzt mal überspitzt das Ganze nachspreche, die Molotow-Cocktails auf die Stromanlagen geflogen. Und nicht nur in mehreren Haushalten in Landkreisen in Brandenburg ist der Strom ausgefallen, nein, auch in der Gigafactory von Tesla. Hat das für mehrere Tage lahmgelegt. Es ging um Verluste in Millionenhöhe. Und das Spannende ist, die Werksmitarbeiter haben sich jetzt solidarisch mit ihrem Arbeitgeber gezeigt. Und was ich ja so spannend finde, ist, dass gerade ja Amazon und auch Tesla und auch Facebook tatsächlich viele große amerikanische Unternehmen ja super interessiert daran sind, dass es vor allem keine Gewerkschaften gibt. Also es muss alles dafür getan werden, dass die Arbeiter sich nicht zusammentun und ihre Rechte tatsächlich einfordern. Mhm. Das wird auch ganz aktiv zum Beispiel bei Amazon gelehrt. Also den Leuten, die Teamleitern sind, denen wird gesagt, hey, wenn ihr da irgendwelche Bestrebungen feststellt, das müsst ihr direkt melden. Die müssen direkt verhört werden. Was wollt ihr hier eigentlich? So.
Und rausgeschmissen.
Und ne, wir gehen jetzt davon aus, der hat irgendwie aus 2 Milliarden 200 Milliarden gemacht. Ich frage mich dann immer, welche Mittel werden dafür eingesetzt, dass diese Arbeiter jetzt da wirklich hingehen und halt sagen, also natürlich wollen sie ihren Arbeitsplatz nicht verlieren. Auf der anderen Seite ist auch irgendwie bekannt, dass in dieser Gigafactory in Grünheide zu einem großen Anteil auch Südamerikaner zu spanischen Arbeitsverträgen arbeiten. Also das ist irgendwie, für mich ist das so Schauspiel. Ne? Also ich weiß nicht, ob er den Jungs noch mal ein paar Amazon-Gutscheine von seinem Kumpel Jeff rübergeschoben hat, damit die jetzt irgendwie mit so Transparenten vor dem Eingang dieser Factory rumlaufen, aber
ich glaube, du kannst daran eines lernen, dass das, was wir für selbstverständlich halten, nämlich Mitbestimmung, also Arbeitnehmer, Nehmende organisieren sich. Wir sehen das gerade bei Klaus Wieselski, wir werden es nächste Woche beim Lufthansa-Streik sehen, beim Kabinenpersonal und so weiter. So nervig das auch alles ist, aber es ist ein Grundrecht, dieses Streikrecht, weil es als das einzige Machtinstrument angesehen wird, was ein angestellter Mensch, ein Arbeiter überhaupt hat gegenüber diesem übermächtigen Kapitalismus. Und du siehst an diesen Beispielen, und ich meine, es wird vor 100 oder 200 Jahren ja nicht anders gewesen sein. Da werden ja auch die Firmen oder Minen oder Stahl oder sonst wie was, Eisenbahngesellschaftsbesitzer mit allen möglichen Tricks versucht haben, eben dieses Organisieren von Arbeitenden zu verhindern. Also ich glaube, da unterscheiden sich Tesla heute und keine Ahnung, was die Stahl- und Kohlebarone im Ruhrgebiet von vor 150 Jahren überhaupt gar nicht. Die werden auch versucht haben, so die auf ihrer Seite waren, die ein bisschen besser zu behandeln und die haben bessere Jobs gekriegt und eine Gehaltserhöhung, weiß der Geier, irgendwie sowas, ne? Teile und Herrsche. Das zeigt aber, wie schwer es gewesen sein muss damals für die aufkommende Gewerkschaftsbewegung überhaupt eine Mehrheit zu kriegen. Das zeigt aber auch, dass es sich hier tatsächlich um ein schwer und hart erkämpftes Grundrecht handelt. Was mich allerdings noch mal ganz kurz, auch gerade wo du über die Gigafactory geredet hast, Lisa Pöttinger ist ja im Moment so eines der Gesichter, hatte ich dir schon mal vor ein paar Wochen hingeworfen, eines der Gesichter des linken Protests. Das ist eine Hardcore-Aktivistin, die findet das total gut, dass bei Tesla die Bänder stillstehen. Für die ist Kapitalismus und AfD und rechts und so auch so alles eins. ich glaube ja, dass es umgekehrt ist. Ich glaube ja, dass diese Soli-Leute, die da für Daniela Klette demonstrieren oder irgendwelche Linken, die das toll finden, dass jetzt so ein Strommast gesprengt wird. Ich glaube, dass in Wirklichkeit ist das eine Kolonne, die der AfD eher die Stimmen zutreibt. Aber gut, da können wir lange drüber streiten. Aber verstehst du diese Genugtuung? So, boah, jetzt haben sie da einen Strommast gefällt, jetzt verdient Elon nicht so viel Geld, Klammer auf, er ist garantiert versichert dagegen, Klammer zu.
Genau. Also ich wollte gerade sagen, ich glaube halt einfach, dass diese Art von Protest tatsächlich nur der eigenen Genugtuung dient. Also schon, ne? Es geht darum, was kaputt zu machen, weil mich etwas aufregt. Und die Frage ist dann halt nicht, wie ich das kleinere Rädchen benutzen kann, um das größere irgendwie langfristig auszuschalten. Und das kleinere Rädchen wäre in diesem Fall halt die Gewerkschaft und das erkämpfte Grundrecht im, ja sagen wir mal, Arbeitskampf auf halt die Niederlegung der Arbeit, sondern dann geht's halt dem Dienstherrn an den Kragen. Und das ist natürlich dann, wenn man das weiterdenkt, ne, irgendwie diese, auch die Romantisierung der, weiß ich nicht, Heumistgabeln und Fackeln schwenkenden Leute, die auf dem Weg zur Burg sind, um den Elon irgendwie zu entthronen. So weit wird's nie kommen. Und insofern sehe ich da genauso wie du auch das Problem, dass mit solchen Aktionen wahrscheinlich in den Landkreisen in Brandenburg, die jetzt vom Stromausfall betroffen wurden, wo eh die AfD vermutlich schon irgendwie gut am Werkeln ist, man da jetzt noch ein paar neue Stimmen gewonnen hat. Aber die Politik am Montag macht ja immer jemand, den wir uns extra einladen dafür. Unser geschätzter Mithost dieser Montagsfolge, Jörg Quos, Chef des Berliner Büros Print und Medien im Bereich Politik. Und ja, Jörg versorgt uns hier jeden Montag mit dem Wichtigsten für die kommende Woche. Und ich frage einfach mal, Jörg, was denkst du, was kommt auf uns zu?
Hallo Hajo, hallo Paul. Ja, und was wird in dieser Woche besonders wichtig? Die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Eva Högel von der SPD, stellt den jährlichen Bericht zur Lage in der Bundeswehr vor. Und das ist in diesem Fall besonders spannend, weil wir sehen werden, wie groß der Gap zwischen der Zeitenwende ist, die im Bundestag politisch verkündet wurde, und dem, was bei der Truppe tatsächlich angekommen ist. Denn dieser Jahresbericht der Wehrbeauftragten, der ist ungeschminkt, der schildert die Lage der Truppe, die Versorgungslage, die Ausrüstungslage und gibt immer ein ziemlich gutes Bild von dem ab, was wirklich unter den Soldatinnen und Soldaten gedacht wird. Und dieser Bericht war schon oft sehr peinlich für die Bundesregierung und den zuständigen Bundesminister der Verteidigung oder für die zuständige Bundesministerin. Und vor dem Hintergrund dieses Krieges in Europa und neuer, wirklich aggressiver Drohungen auch gegen Deutschland, vor allem nach der Abhörfähre, stellt sich natürlich die Frage, wie gut steht die Bundeswehr für den Verteidigungsfall da? Wie gut ist sie gerüstet? Wie ist die Motivation der Soldatinnen und Soldaten? Und genau das sagt dieser Jahresbericht der Wehrbeauftragten aus. Und wir sollten ihn alle sehr genau zur Kenntnis nehmen, wenn wir über weitere Schritte und über weitere Ausgaben für Militär reden. Denn am Ende ist immer entscheidend, was bei der Truppe ankommt. Und wir haben schon viele Reden im Bundestag und woanders gehört.
Die zweite Frage dreht sich immer um den derzeitigen Zustand der Bundesregierung. Wie bewertest du den?
Die Ampel knabbert wohl noch auch die nächsten Tage an einem wirklich lausig schlechten Zeugnis, das ihr der Bundesrechnungshof unter seinem Präsidenten Kai Scheller ausgestellt hat. Der Bundesrechnungshof kommt zu dem Schluss, dass die Energiewende, so wie sie die Ampel plant, mit der Umstellung auf erneuerbare Energien hinten und vorne nicht ausreichen wird, um die deutsche Industrie und unsere Volkswirtschaft mit Energie zu versorgen. Und das ist gleich in zweifacher Hinsicht ein Riesenproblem für die Ampel, weil diese Energiepolitik einmal natürlich der Nukleus der Klimawende ist und zum anderen braucht die größte Volkswirtschaft Europas natürlich langfristig verlässlich Energie für die Industrie, für das verarbeitende Gewerbe und für 80 Millionen Deutsche. Und wenn da ein Fragezeichen dahinter steht, dann hat die Regierung ein dickes Problem. Denn ohne bezahlbare Energie und ohne Energie, die auch bei Nacht oder auch wenn der Wind nicht weht zur Verfügung steht, kann Deutschland seine Rolle als führende Industrienation in Europa vergessen. Und daher hat die Ampel jetzt schon den zweiten wirklich schweren Schlag ins Kontor zu verarbeiten. Der erste war ja der Haushalt, der als verfassungswidrig eingesammelt wurde, wo plötzlich zig Milliarden gefehlt haben. haben und hektisch eingesammelt werden mussten. Und jetzt sitzt ein dickes Fragezeichen hinter der Energiepolitik der Ampel. Da ist es natürlich dringend erforderlich, dass der Bundeskanzler und sein Bundeswirtschaftsminister Antworten finden.
Ja, habe ich politisch irgendwas vergessen, Papa? Müssen wir noch über irgendwas reden? Weil ich hätte ansonsten nur noch eine Arschbomben-WM und ein Baby-Pelikan aus dem Tierpark.
Tiergeschichte habe ich auch noch, was mir hier aus der Ferne, ich muss mich ja, weil ich nächste Woche wieder in Deutschland bin, so langsam daran gewöhnen, wieder deutsche Medien zu rezipieren. Erkenntnis Nummer eins, der ganzen Welt ist es so unfassbar scheißegal, was in Deutschland los ist, weil wir ja immer glauben, dass wir mit unserer Position zu Israel oder zum Klimawandel oder überhaupt zu irgendetwas relevant sind. Ich habe nirgendwo, egal wo, wir waren in Südamerika, irgendwo ein verschärftes Interesse oder auch Bewusstsein für Deutschland wahrgenommen. Wir hatten vor wenigen Tagen einen Taxifahrer, der fuhr so einen Mercedes Sprinter, mal wieder, der ist ja doch relativ populär. Und der guckte mich so aus großen Augen an und sagte, sag mal, hier Mercedes, ganz gutes Auto. Aus welchem europäischen Land kommt das nochmal? Wenn ich jetzt gesagt hätte, Luxemburg oder Holland oder Moldawien, hätte er gesagt, ah ja, interessant. Also Deutschland als Hort des tollen Autos, selbst das funktioniert nicht mehr und Fußball auch nicht. Und niemand kennt Olaf Scholz. Vielleicht auch gar keine schlechte Nachricht. Ich stelle fest, dass in den deutschen Medien ein selbst bei den Sympathisanten von Rot, Rot-Grün, Ampel so und so weiter, langsam so eine Scholz, so eine fundamentale Scholz-Kritik aufkommt. Also man hat ihm jetzt erstmal die Zeit gegeben, neue Regierung und jetzt Putin und Krieg und Ukraine und so weiter. Dann hat sich das wirklich lange angeguckt, aber jetzt so ein gutes Jahr vor der nächsten Bundestagswahl ist selbst bei den Anhängern eine deutliche Ernüchterung spürbar. Und es kommt das, was man sich bislang nicht getraut hat auszusprechen, kommt jetzt so langsam raus, so vielleicht kann der das doch gar nicht. Vielleicht war das doch irgendwie ein Irrtum mit dem. Erst hat er versucht, Merkel nachzuspielen. Jetzt versucht er, Scholz nachzuspielen. Haben wir uns womöglich geirrt in Olaf Scholz? Und diese Fundamentalskepsis, die ist neu. Und ich bin mal gespannt, ob die Fußball-Europameisterschaft daran was ändert. Schröder soll ja intern gesagt haben, scheiße, hätte ich mal bis 2006 gewartet und nicht Neuwahlen 2005, hätte ich das Sommermärchen mitgenommen, wäre ich Kanzler geblieben. Vielleicht gibt es ja ein Sommermärchen jetzt bei der Europameisterschaft und Olaf Scholz profitiert irgendwie davon. Oder aber, apropos, die Arschbomben-WM wird Deutschlands Bild in der Welt fundamental verändern. Was passiert denn da?
Naja, also erstmal ist dieses Wort Arschbombe natürlich total vulgär und auch, finde ich, tatsächlich in den momentanen Konflikten, die so global passieren, eigentlich überhaupt nicht tragbar. Insofern, lass uns das deutsche Wort benutzen, das richtige Wort, und zwar Paketsprung. Der Paketsprung, auch der Manu Dive, wie er von den Maori in Neuseeland auch genannt wird, ist eine Form, es wird im Internet schwer verhandelt, was es denn letzten Endes für eine Form ist. Also eher eine Kiwi oder eher so eine Paprika oder Birne, wie man letzten Endes ins Wasser tauchen muss. Es muss auf jeden Fall der untere Rücken zuerst im Wasser landen. Naja, und dann werden halt die Fontänengrößen gemessen. Und ich glaube, es gibt sogar verschiedene Technikabteilungen. Also es gibt zum Beispiel auch noch den Gorilla oder die Kartoffel. Alles so Sachen, die ich mir eigentlich nur aus dem Kunstspringen kenne. Und zu meiner Tiergeschichte, schon ein bisschen älter tatsächlich, aber gute News hier aus Berlin aus dem Januar. Ein schwules Pelikanpärchen, und zwar zwei Meerespelikanväter, haben zuerst einige...
Die sind auch nicht rosa, sondern die haben so Regenbogengefieder.
Ja, genau. Also die werden auch irgendwie das wird immer das Regenbogenbaby jetzt genannt und so, haben zuerst eine ganze Zeit lang Nestbau geübt und auch mit einem Gipsei das Ausbrüten geübt. Ja, und am 23.01., nachdem Pfleger irgendwann dieses Gipsei gegen ein tatsächliches Ei eines Fleckschnabelpelikan-Kükens ausgetauscht hatten, dieses Ei war aus dem Nest seiner eigentlichen Eltern in den Dunghaufen gefallen und die Eltern hatten sich dann nicht mehr darum gekümmert. Ja, und die beiden Meerespelikanväter haben das Küken erfolgreich ausgebrütet und ja, das Küken hat jetzt zwei Papas.
Und es ist nicht die Art Pelikan, die die Eltern, also die die Elternväter genau. sind. Also es ist auch noch so eine Art, naja, anderes. Jim Knopf.
Ja, wird jetzt auch übrigens irgendwie, ging auch letzte Woche über meinen Schreibtisch. Also mit Jim Knopf und den Büchern und Verfilmungen passiert jetzt auch noch eine ganze Menge Aufräumarbeit.
Interessante Frage, das zum Schluss. Auf dem neuen Cover von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer ist eine fundamentale Veränderung vorgenommen worden, nämlich Jim Knopf hat keine Pfeife mehr im Mund. Auf dem Ursprungscover haben die beide Lokomotivführer, also Jim und Lukas, so eine Pfeife. Und jetzt auf dem neuen ist dem Kind quasi jetzt die Pfeife, Klammer auf, man weiß ja gar nicht, ob da Tabak drin war oder Weed oder weiß der Geier was, aber ist so rausgenommen worden. Findest du das okay, indem man sagt, naja, man soll Kindern irgendwie nicht jetzt das Rauchen durch irgendwelche Vorbilder nahe bringen? Oder würdest du sagen, das ist übertrieben?
Uff, also ich denke, dass es sich hierbei um eine Neuauflage eines alten Covers handelt, was natürlich dann auch von anderen Künstlern unter anderen Aspekten irgendwie im momentanen kulturellen Geschehen irgendwie verankert wird. Insofern finde ich das total okay, das zu machen, solange man halt irgendwie jetzt nicht das Original verschreit und sagt halt irgendwie, das ist schlecht, weil, sondern es muss beides irgendwie als Kunst und als Ausdruck, als Cover Existenz, also seine Existenzberechtigung haben und das kann es meiner Meinung nach nur, wenn man darüber redet, wie es halt zeitlich kontextual eingeordnet werden muss.
Naja, weil es natürlich wieder einen riesen Aufschrei gibt, so von wegen, ne, nix darf man mehr und rababa, rababa. Gut, aber darüber wollen wir uns diesmal auf gar keinen Fall aufregen. Mein lieber Sohn, ich habe keine Ahnung, ob wir Mitte dieser Woche pünktlich nach Hause kommen, weil die Lufthansa einen Streik angekündigt hat, der womöglich auch Auswirkungen auf unser Nachhausekommen haben kann. Also stell dich darauf ein, dass du noch ein paar Tage vielleicht länger ohne uns bist. Da musst du ganz, ganz tapfer sein. Aber es kann auch sein, dass wir uns am nächsten Sonntag schon wieder ganz persönlich gegenüber sitzen. Und da freue ich mich drauf.
Ja, wenn es in die eine Richtung um die Welt nicht klappt, versuch's doch in die andere. Also ich weiß nicht, vielleicht kann man ja irgendwie entgegengesetzt fliegen oder so. Ich drück euch auf jeden Fall total die Daumen dabei, dass ihr heil und gesund nach Hause kommt. Und gleichzeitig hoffe ich, dass diese Streikwelle in Deutschland ja jetzt auch so ein bisschen alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer und dieses Verhältnis so ein bisschen aufrüttelt. Ich bin, ja, der Frühling hat wirklich Einzug erhalten. Ich habe gute Laune und ich bin mutig. Und ich wünsche euch da draußen alles Gute.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.